Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen die Stille und den Segen Gottes bitten. Wir wollen den Predigtext heute erst an einer späteren Stelle während der Predigt hören. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, vor 3 Jahren ist eine neue Ordnung der Predigtexte eingeführt worden. Und da begegnen uns jetzt in den Predigten teilweise Texte, die noch nie gepredigt worden sind, die allenfalls vielleicht mal, wenn es hochkommt, in der Bibelwoche vorgekommen sind, aber ansonsten eher nicht. Und das fordert uns natürlich heraus. Nicht nur ich, die Ihnen ja das irgendwie auch nahe bringen muss, sondern auch Sie, euch einfach das zu hören. Heute haben wir so einen Text aus dem Buch Prediger. Ein Buch, das teilweise fast befremdlich auf uns wirkt. Und zwar in erster Linie deswegen, weil es erschreckend realistisch ist. Es ist ein Nachdenken über das Leben. Und ganz nüchtern ist manchmal erschreckend, was der Prediger so sagt. So, was soll's mit dem ganzen Leben und so, am Ende stirbt man doch sowieso. Aber dann auch noch alle Ungerechtigkeit, alle Mühe. Also irgendwo ein erschreckender Realismus, aber dann auch irgendwo wieder auf der anderen Seite lebensfroh. So dieses, wenn ich realistisch aufs Leben schaue, dann kann und will ich das Leben genießen, aber ich kann es eigentlich nur mit Gott. Ohne ihn ist sonst alles sinnlos. Ich könnte also dem Buch Prediger wie eine Art Überschrift geben, denk über das Leben nach, aber weiß schon von vorne weg, ohne Gott ist es sinnlos. Und genau dieses Nachdenken über das Leben und über Gott, das wollen wir heute ein Stück tun. Und da will ich Ihnen den Predigtext lesen aus dem Buch Prediger. Da heißt es in Kapitel 12 in Vers 1, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Und schon bei diesem ersten Vers spüren wir diesen Realismus des Predigerbuches. Denk an deine Jugend, das Leben wird schwieriger. Und fast hart, wenn er so vom Alter redet, ehe die bösen Tage kommen und wenn du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. Und ich hoffe, dass unsere Jugendlichen unter uns jetzt nicht mehr weghören und sagen, das geht mich noch nicht an. Aber es gehört einfach dazu, zu diesem Realismus, dass er uns das so vor Augen stellt. Und dann beschreibt der Prediger in ganz vielen Bildern das Alter. Ich lese mal ein Stück weiter. Ehe die Sonne und das Licht, Mond und Sterne finster werden, Wolken wiederkommen nach dem Regen. Und wenn wir das hören und uns vorstellen, dass es ja damals keine Brillen gab, dann ist das irgendwie logisch. Da wird Sonne und Mond einfach finster. Und dann geht aber noch der Blick weiter. Geht weiter über die Gebrechlichkeit des Alters, wie der Mensch körperlich schwächer wird, Schwerhörigkeit zunimmt. Und die Stimme, ja, wer merkt, wie das Krächzen eines Vogels wird. Ich lese weiter. Zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Staben sich krümmen, also sozusagen die Familien obener Häupter anfangen zu zittern und sich krümmen und müßig stehen die Müllerinnen, damit ist im Bild gemeint die Zähne, also die nicht mehr richtig kauen, sondern die einfach bloß so ruhig sind, weil es so wenige geworden sind. Ja, die Zahntechnik ist auch mittlerweile weitergegangen. Und wenn finster werden, die durch die Fenster sehen, und wenn die Türen an den in der Gasse sich schließen und die Stimme der Mühle leiser wird, wenn sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, wenn also die Stimme mehr zu einem Krächzen wird und die alle Töchter des Gesangs sich neigen. Wenn man sich vor Höhen fürchtet und sich ängstigt auf den Wege, ja, wenn es mühsamer wird, einen Berg hochzugehen, vom Bahnhof zum Schloss, wenn der Mandelbaum blüht und die Heuschrecken sich vor Gesicht belegt und die Körper aufbricht. Wir können uns noch eine ganze Weile bei diesen Bildern aufhalten. Und dann geht der Blick weiter. Das körperliche Gebrechen ist nicht das Ende. Es geht dann hier weiter. Na, wo war ich? Denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die klagen Leute gehen umher auf der Gasse. Ehe der silberne Strick zerreißt, sein Bild zu den Lebensfaden, und die goldene Schale zerbricht, und der Eimer zerschellt an der Quelle, und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. Denn der Staub muss wieder zur Erde werden, wie er gewesen ist. Also, alles bricht irgendwie zusammen, der Tod ist nahe, aber es folgt auch ein ganz zaghafter Ausblick auf das Leben bei Gott. Und der Geist wieder zu Gott geht, der ihn gegeben hat. Wie gesagt, man könnte jetzt den Text noch genauer ansehen, der einfach literarisch ganz edel ist. Und mit ganz vielen Bildern und Metaphern, die einfach in einem unwahrscheinlichen Realismus das Alter beschreiben. Aber ich möchte aus dem ganzen Text ein paar Gedanken herausgreifen. Und da bleibe ich als erstes dabei stehen, an diesem ersten Vers. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Ehe die bösen Tage kommen und die Jahre sich nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Dieser Vers hat für mich zwei Denkrichtungen. Als erstes habe ich die Beobachtung gemacht, welches riesiges Geschenk es ist, als Kind, als Jugendlicher Glauben zu leben, einfach mit hineingenommen zu sein, von Eltern und Großeltern in den Glauben. Es ist ein Riesengeschenk, in der Familie Glauben zu leben. Und zwar nicht bloß, dass man regelmäßig in Gottesdienst geht, sprich Weihnachten und Ostern, und vielleicht mal noch, wenn es ein tolles Event gibt, sondern wo der Glaube wirklich Alltag ist, wo mit Kindern gebetet wird, Kinder ermutigt werden, auch alles dem Herrn Jesus anzuvertrauen, wo Kinder selbstverständlich ein Stück mit zum Gottesdienst gehören. Es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, wenn Jesus in den Alltag, ins Leben mit hineingehört. Und das möchte ich auch ganz besonders euch Jugendlichen sagen, die ihr heute mit dabei seid. Dieses, es lohnt sich, Gott mit hineinzunehmen ins Leben. Es lohnt sich, das nicht bloß als irgendeine Tradition zu sehen, sondern einfach damit zu leben. Und es trägt durchs Leben. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass viele Ältere, die einfach so verwurzelt sind im Glauben, dass sie durch schwere Zeiten gehen, einfach ein ganz festes Vertrauen haben und einfach festhalten an unserem Gott. Und es ist die Beobachtung, dass sie eben, wenn sie schon in der Jugend damit groß geworden sind, dass sie in sich eine Grundfreude haben, die sie durchträgt, auch durch schwierige Zeiten. Und was in dem Prediger so heißt, ja, wie in, was sie im Jugend, in dem Jugend, jungen Tagen gelernt hat, wenn das Fest im Herz verankert ist, dann trägt das durch eben die bösen Tage, durch die Jahre, sie gefallen nicht. Das Vertrauen auf Gott, das ist uns ja nicht in die Wiege gelegt. Das muss geübt werden. Und ich habe die Beobachtung gemacht, dass gerade bei älteren Menschen oft die Sehnsucht danach wächst, Gott zu vertrauen. Einfach weil die Mühen des Alters kommen und dass oft vieles schwer zu tragen ist. Da wächst bei vielen Älteren die Sehnsucht, wieder ja, Vertrauen zu Gott zu finden. Und ich spüre dann, dass wenn das nicht gelebt wird, dass es umso schwieriger ist, das zu finden. Da spricht oft die Enttäuschung und die Bitterkeit lauter. Da ist oft die Last größer und man kann es nicht mehr sich einfach zusammenreißen und dann sagen, jetzt vertraue ich Gott. Und da komme ich zu dem Nächsten, zu der Dankbarkeit. Da folgt für mich nämlich die Frage daraus, wie leben wir den Glauben vor? Wie nehmen wir zum Beispiel, wenn wir das wissen, dass es wichtig ist für Kinder und Jugendliche, im Glauben mit hineingenommen zu sein? Da steht für mich die Frage, wie leben wir das vor? Wie nehmen wir unsere Kinder, wie nehmen wir unsere Enkelkinder mit hinein in unseren Glauben? Ja, ich weiß, die Zeiten des Zwanges und der Bevormundung sind vorbei. Wir wollen das alles nicht mehr so. Und da ist früher auch manches übertrieben worden. Und ich höre es auch immer wieder von den Eltern. Ja, die Kinder sollen selbst entscheiden. Wir wollen sie doch nicht prägen. Aber die Kinder müssen doch wissen, wofür und wogegen sie sich entscheiden. Und wie ist das mit dem Nicht-Prägen? Wenn wir sie nicht prägen, dann prägt sie unsere Umgebung. Und sie prägt sie unter Garantie ohne Gott, weil sie sagen, dass wir Gott nicht brauchen für unser Leben. Und wie prägen wir sie, wenn wir nicht über den Glauben reden? Mit Unentschlossenheit? Mit Beliebigkeit? Mit dem, es geht doch auch ohne Gott ganz recht. Wie leben wir als Ältere den Glauben vor? Haben wir den Mut, über unsere Erfahrungen zu reden, zu beten mit den Kindern, sie zu segnen? Irgendwie, es müssen ja nicht Predigten sein, aber irgendwie in kleinen Gesten deutlich zu machen, du, ich stelle dich unter den Segen Gottes. Du, ich bete für dich. Du, ich nehme daraus meine Kraft. Und dann ist das Nächste, diese Aufforderung, dankbar zurückzuschauen. Das ist der zweite Aspekt aus diesem Vers. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Dankbar zurückzuschauen. Sich einfach mal Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, was habe ich alles bekommen? Was hat mein Leben eigentlich reich gemacht? Wo habe ich Gott viel zu verdanken? Manchmal, da ist ja alles düster und dann nimmt uns der Alltag, dreht uns in ein Hamsterrad hinein und manchmal, da sagen wir, ach Mensch, wo ist denn Gott überhaupt noch? Und da mal die Stille zu nehmen, mal eine kurze Zeit und zu fragen, wo hat mich denn Gott getragen? Welche Erfahrung habe ich gemacht? Was verdanke ich meinem Gott, wo vielleicht mein Leben auch eine ganz andere Richtung nahm und ich jetzt im Nachhinein sagen kann, danke Herr, du hast es gut gemacht. Einfach mal bewusst wegzublicken von den Sorgen und von dem ganzen Theater des Alltags hin zu unserem Gott und Danke zu sagen. Das macht uns für den Alltag wieder mutig, gibt uns neues Vertrauen. Und so ganz nebenbei haben wir auch gleich wieder ein Zeugnis für unsere Kinder und Enkel, nämlich dort, wo wir die Hilfe erfahren haben. Und damit bin ich bei der zweiten Frage, die dieser Predigttext an mich stellt. Wie möchte ich alt werden? Der Prediger zeigt ja, wie gesagt, ein recht trostloses Bild vom Altern. Hören und Sehen lässt nach, die Berge werden immer steiler und so weiter, die Zähne malen nicht mehr ordentlich, aber bei allem, was die Medizin uns jetzt an Hilfen gibt, es ist doch letztlich ein realistisches Bild. So ist halt unser Leben. Auch wie gesagt, wenn manche Hilfe durch die Medizin und künstliche Gelenke möglich ist, aber trotzdem, es wird weniger. Wie leben wir damit? Wie wollen wir alt werden? Nehmen wir mit, was irgendwie geht, solange es noch möglich ist, was kostet das Leben? Oder hoffen wir ständig auf den Fortschritt der Medizin? Ich denke, auch da kann uns der Gedanke vom ersten Vers helfen, dieses Gedenke an deinen Schöpfer. Einfach dankbar alt werden. Und das kann auch ein Zeugnis sein. Dankbar älter werden, nicht bitter werden über Verpasstes und Vergangenes, sondern auch das in die Hand Gottes legen. Dankbar zu sein über Geschenktes, über Empfangenes. Dankbar für die Jahre. Dankbar für die Lebenserfahrung. Dankbar auch für das, was auch ältere Menschen anderen noch geben können. Was wir anderen weitergeben können. Den Kindern, den Enkeln, den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Und das verbinden mit dem zugegeben nicht einfachen Realismus des Predigers. Es wird weniger. Und dann kommt der Tod. Garantiert. Und da bin ich beim dritten Punkt. Diesen Blick in die Zukunft. Ja, der Prediger sagt es deutlich. Der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt. Und die Klageleute gehen umher auf der Gasse. Wir würden es vielleicht ein bisschen anders sagen, ein bisschen brutaler, irgendwann geht der Deckel zu. Oder was sagt er weiter, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen. Aber dann blitzt auch die Ewigkeitshoffnung auf. Und der Geist muss wieder zu Gott kommen, der ihn gegeben hat. Ja, auf dem Friedhof hören wir es. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Aber das ist nicht das Letzte. Und während es im Alten Testament an vielen Stellen nur anblitzt und anklingt, wir hören doch das Wort von Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ist nun alles gut? Wir haben Jesus, Halleluja. Nein. Es bleibt für uns eine lebenslange Aufgabe. Auf der einen Seite sich dem Realismus zu stellen, der oft hart ist. Wir können es wegschieben, wie wir wollen, aber wir kommen nicht drum herum. Und sich diesem Realismus zu stellen, auch schon in jüngeren Jahren dran zu denken, so bleibt es nicht. Und es in jüngeren Jahren einzuüben, Dankbarkeit trotz allem, die Chance auch des Lebensalters zu nutzen, ohne bitter zu werden und festhalten zu wollen, was wir gelangt, was ist, und sondern weiterzugeben, was wir gelangt haben. Aber bei dem immer zu wissen, es wird weniger. Ja, dieser Realismus. Aber mitten in diesem harten Realismus, in diesem von Dankbarkeit getragenen, aber harten Realismus zu wissen, am Himmel, da steht Jesus und streckt uns die Hand entgegen. Und das ist unsere große Chance. Nein, wir brauchen nicht die Augen zu verschließen. Wir brauchen nicht ängstlich alles ins Leben reinzupacken, was nur irgendwie geht. Wir dürfen realistisch sein. Wir dürfen realistisch sein, weil wir die Realität des Himmels kennen. Weil wir wissen, am Ende wartet Jesus. Und wir dürfen jetzt schon seine Hand ergreifen. Das sollten wir nicht vergessen. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir den Jugendlichen, den Kindern vorleben können und weitergeben können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.